Das Abenteuer Verhandeln. Ein Podcast über Verhandlungstricks und wie man ihnen begegnet.
Hallo, ich begrüße Sie zum neuen Podcast Das Abenteuer Verhandeln. Mein Name ist Jens Wenzel und neben mir sitzt unsere Expertin zum Thema überzeugendes Verhandeln und Argumentieren, nämlich Petra Schächtele. Hallo Petra.
Hallo Jens.
Petra, du bist nicht nur Expertin zum Thema Verhandeln, du bist vielen unserer Hörer ja vor allem auch als Expertin zum Thema Schlagfertigkeit bekannt.
Das ist vollkommen richtig. Es gibt von mir einen Podcast zum Thema Schlagfertigkeit, den gibt's jetzt auch wieder im Shop.
Das Abenteuer Schlagfertigkeit.
Das Abenteuer Schlagfertigkeit auf www.dasabenteuerleben.de. Den wird es dort geben, verschriftet und als Hörversion. Außerdem gibt es von mir Bücher, es gibt einen Blog zum Thema Schlagfertigkeit und natürlich auch Seminare.
Also ein ganzes Paket. Wer es noch nicht kennt, die wenigen Hörer, die finden die Links auf www.dasabenteuerleben.de und finden da weitere Informationen. Heute geht es ja gar nicht um Schlagfertigkeit. Wir haben uns ja ein anderes Thema ausgesucht, nämlich das Thema Verhandeln. Warum hast du dir ausgerechnet dieses Thema auf deine Fahnen geschrieben?
Verhandeln ist mein zweites Lieblingsthema, weil mir geht es vor allem immer darum, die Leute zu wappnen gegen Angriffe oder gegen unfaire Tricks. Und da hat sich's angeboten, sich auch mit Verhandeln zu beschäftigen.
Und zum Verhandeln machst du ja auch Seminare.
Ganz genau.
Eine Verhandlung, jeder kennt das Wort. Wie ist es eigentlich definiert? Was genau versteht man unter einer Verhandlung?
Im Prinzip verhandeln wir in allen Lebenslagen. Wir verhandeln abends übers Fernsehprogramm. Wir verhandeln mit unserem Partner darüber, wo wollen wir in Urlaub hinfahren. Wenn wir ein Auto einkaufen, verhandeln wir. Das können wir schon von unseren Kindern lernen. Unser Kind kommt und sagt, nur noch ein einziges Mal, bitte nur noch ein einziges. Und wenn wir da Ja sagen, weiß der genau, das ist eine Strategie, die wird morgen wieder funktionieren. Und das können übrigens nicht nur Kinder, das können auch Chefs. Der kommt auch und sagt, nur eine einzige Überstunde, nur heute. Ich weiß natürlich, dass Sie viel zu tun haben. Wenn ich da das erste Mal gleich Ja sage, dann kommt er nächste Woche wieder.
Ich denke, bei Verhandeln denke ich vor allem auch an meine Tunesienreise, an die Händler, bei denen man dann falschen musste, um so ein bisschen den Preis runterzuhandeln und hat wahrscheinlich trotzdem ein schlechtes Geschäft gemacht, weil man als Deutscher das gar nicht so gewohnt ist. Oder mein Lieblingsreizthema ist ja Honorarverhandlungen. Und bei all diesen Sachen geht es da auch immer darum, das Beste für sich rauszuholen, ein möglichst gutes Geschäft zu machen. Ist es denn so, dass es bei einer Verhandlung immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt?
Es gibt Verhandlungen, da gibt es Gewinner und Verlierer. Optimal ist, wenn beide sich als Gewinner fühlen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, das ist das typische Beispiel von Harvard. Ich habe eine Orange und zwei Kinder, die diese Orange haben wollen. Wenn beide die Orange essen wollen, dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Also entweder wir machen halbe-halbe, dann hat jeder nur die halbe Orange. Oder einer kriegt es, der sie zuerst hatte, dann gibt es wirklich einen Gewinner und einen Verlierer. Bei Harvard heißt allerdings noch, wir müssen drauf gucken, was ist die Intention von den beiden. Und wenn die eine nur den Inhalt essen möchte und die andere einen Kuchen backen und braucht dafür nur die Schale, dann kann es zwei Gewinner geben, weil dann können wir quasi die Orange vergrößern. Und dieses Verhandeln ist in der Regel nie ein Nullsummenspiel. Also es gibt nicht wie beim Schach einen Gewinner und einen Verlierer, sondern wir müssen immer nach den Intentionen gucken und wir können dann diesen Kuchen oder die Pizza auch vergrößern. Also wir können immer gucken, was gibt's für einen zusätzlichen Nutzen, was will ich tatsächlich. In der Regel geht's nie nur um dieses eine Objekt, sondern es geht immer um ein bisschen mehr. Und wenn ich zusätzlichen Nutzen aufteilen kann, also ein Drittel von einer Familienpizza ist auf jeden Fall immer größer als die Hälfte von einer Kinderpizza. Der Idealfall ist natürlich, wenn der eine zwei Drittel von der großen Familienpizza bekommt und der andere trotzdem das Gefühl hat, er hätte die Hälfte bekommen. Das passiert bei Firmen häufig. Die verhandeln ja sehr viel auch über Teile und Zulieferungen und so und über Einsparungen. Und es kann durchaus sein, dass der Zulieferer 1,50 Euro Einsparung pro Teil hat, dem Händler aber sagt, er hätte nur 1 Euro Einsparung und der 1 Euro wird dann geteilt und dann kriegt jeder 50 Cent, aber der Zulieferer hat tatsächlich dann 1 Euro bekommen, weil er ja die anderen 50 Cent unterschlagen hatte. So, und solange der andere das nicht weiß, gehen beide als Gewinner raus.
Vor uns liegen viele Folgen vom Abenteuer Verhandeln. Du wirst uns dann jeden Monat mit neuen Tricks und neuen Taktiken informieren oder uns darüber ein wenig einen Einblick geben. Was ist eigentlich so deine Absicht mit diesem Podcast? Du erklärst uns jetzt Verhandlungstricks. Ist dein Ziel jetzt, dass die Leute lernen, wie man einander austrickst?
Nein, das ist natürlich nicht mein Ziel. Ich möchte jetzt nicht dazu beitragen, dass noch mehr Tricks angewendet werden. Meine Hauptintention ist, die Menschen zu wappnen. Also wir werden uns über Do's und Don'ts bei Verhandlungen unterhalten. Ich werde Tipps geben für die eigene Vorgehensweise und vor allem Tipps für den Umgang mit den Tricks der anderen. Also das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Ich muss die Tricks kennen, damit ich die erkennen kann, um sie auch entlarven zu können. Und wenn Al Capone zum Beispiel diese Trickkiste gekannt hätte, dann wäre seine Karriere nicht so schnell beendet worden durch einen dieser Tricks. Der ist nämlich, und das wissen relativ wenige Leute, nicht wegen seiner illegalen Geschäfte verknackt worden, sondern wegen Steuerhinterziehung.
Würdest du diese Tricks denn auch anwenden oder ist es eher dazu da, die zu kennen, um gewappnet zu sein?
Also viele der Tricks würde ich selber nicht anwenden und andere schon. Also zum Beispiel nie das erste Angebot anzunehmen und Siege nie so zu feiern, dass der andere wie ein Verlierer aussieht. Das sind Tricks, die würde ich selber auch anwenden. Also was halt wichtig ist, ist, dass man bei einem Gegenangebot immer Widerstand zeigt. Weil jeder versucht immer erstmal die Grenzen auszuloten und da wird Widerstand erwartet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel doch das erste Angebot annehmen würde, dann darf ich das auf keinen Fall mit so einem dicken Grinsen machen, sondern zumindest mit etwas schmerzverzerrter Miene. Ich mache dir gerne mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du würdest dich vorstellen bei einer Firma, die fragen dich, was ist denn ihre Gehaltsvorstellung? Und du sagst 100.000 Euro im Jahr und der Chef sagt, jawohl, gut, kein Problem. Was hättest du für ein Gefühl?
Dann hätte ich das Gefühl, dass ich natürlich noch hätte höher gehen können, wenn er sich so schnell zufrieden gibt.
Ganz genau. Und was hättest du für ein Gefühl, wenn der Chef, bevor er gesagt hätte, ja, kein Problem, ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt hätte und sich vielleicht sogar noch in Fäustchen gelacht hätte? Also er muss nicht mal dazu sagen, was so billig kriegen wir sie. Ja, aber Du siehst es, was wäre dann dein Gefühl?
Dann wäre das Gefühl noch größer, da einen Fehler gemacht zu haben, einfach zu billig zu sein.
Und genau das ist der Trick, weil wir verhandeln viel mit dem Gefühl. Die Fakten sind nicht das Einzige, sondern wir müssen auch mit einem guten Gefühl rausgehen. Und wenn wir das gute Gefühl beim anderen erzeugen können, dann sind wir auch gute Verhandler.
Gut, da haben wir heute wieder ein bisschen was gelernt. Wir lernen auch etwas in der Rubrik, die wir hier regelmäßig anbieten wollen. Die nennt sich Überzeugungsmuster. Da stellst du uns jeweils pro Folge ein Überzeugungsmuster vor. Erklär uns doch bitte mal, was ist das überhaupt, ein Überzeugungsmuster?
Überzeugungsmuster sind Vorgehensweisen, auf die wir mehr oder weniger automatisch reinfallen, wenn wir nicht genau hingucken. Die hat der Herr Cialdini untersucht. Das ist auch ein Buch, was ich dann empfehlen werde. Und ein kleines Beispiel, Alternativfragen. Das wird viel von Verkäufern oder von Kellnern auch verwendet. Und es gibt ein wunderschönes Beispiel aus Amerika. Da hatte ein Hotelier, gleichzeitig auch noch einen Hühnerhof und seine Gäste haben ihm zu wenig Eier gegessen beim Frühstück und dann hat er einen Berater kommen lassen und der Berater hat den Kellnern eine einzige Frage aufgetragen und die haben ihren Eierumsatz verdreifacht. Und die Frage war, möchten Sie ein oder zwei Eier zum Frühstück? Und dann haben viele gesagt, oh ja, eines nehme ich. Und davor hatten die gefragt, möchten Sie ein Frühstücksei? Und dann ist eben die Alternative ja oder nein. Und unser Gehirn tickt so, dass wir, wenn wir zwei Dinge angeboten kriegen, ist es bequem, eins davon zu nehmen. Und dass das zweite genommen wird, ist sogar noch wahrscheinlicher als das erste. Und wenn ich aber diesen Trick kenne und ich höre dieses Oder, kann ich sofort sagen, aha, Alternativfrage, und schon falle ich dann nicht mehr automatisch drauf rein.
Das ist ein interessanter Trick, auch nicht nur seinen Umsatz, sondern auch den Cholesterinspiegel zu steigern. Kommen wir nun zum ersten Überzeugungsmuster, zum Thema Sympathie.
Überzeugungsmuster.
Sympathie.
Wir kaufen lieber von Freunden als von Fremden und deshalb ist die Sympathie ein wichtiger Faktor im Überzeugen. Wir finden Leute sympathisch, die uns ähnlich sind. Wir finden Leute sympathisch, mit denen wir Dinge gemeinsam tun, also zum Beispiel gemeinsam essen gehen. Und sie wirken auf jeden Fall überzeugender, wenn sie mit positiven Dingen assoziiert werden. Stellen Sie sich vor, Sie suchen sich einen neuen Arzt aus. Welchen würden Sie lieber nehmen? Den, der Ihnen persönlich sympathisch ist, oder den, der hinter seinem Laptop sitzt und nur ab und zu vorschielt, ob vor seinem Schreibtisch jemand sitzt? Ich glaube, die Auswahl ist einfach. Deshalb hier unser Tipp: Machen Sie Ihr Gegenüber erst zum Freund und erst danach zum Verhandlungspartner.
Wir sind am Ende unserer ersten Folge, aber noch am Anfang des Abenteuers Verhandeln. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren, zum Beispiel über iTunes oder auf der Website www.dasabenteuerleben.de. Dort finden Sie auch regelmäßig Informationen und Gratis-Downloads zu den einzelnen Folgen, zum Beispiel zu dieser Folge. Petra, was hättest du da anzubieten?
Zu dieser Folge wird es einen Download geben, 5 Gründe, weswegen es sinnvoll ist, mehr zu fordern, als ich erwarte. Und außerdem vielleicht auch noch ein kleines Filmchen und sicher einen Literaturtipp.
Also unbedingt da mal vorbeischauen. Und wer Fragen oder Anregungen hat, möge schreiben an Petra. Und zwar an welche Adresse?
Bitte an die Adresse info@schlagfertigkeit.tv.
Das letzte Wort, Petra, das hast du jetzt.
Ja, ich wollte mich noch bedanken bei meinen Lehrern. Natürlich habe ich die Sachen, die ich hier erzähle, nicht alles selber erfunden. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von Roger Dawson, von dem Matthias Schranner, Roger Fischer und William Ury, vom Herrn Cialdini, die mich alle sehr inspiriert haben. Und in den Shownotes wird es dann auch immer entsprechende Links zu den Büchern geben.
Dann verabschieden wir uns heute von Ihnen. Im nächsten Monat sind wir wieder für Sie da, und zwar mit dem Thema Fairness. Tschüss.
Tschüss.
Das Abenteuer Verhandeln. Ein Podcast aus der Reihe Das Abenteuer Leben mit Petra Schächtele. Redaktion Brigitte Hagedorn. Produktion Audiowiese. Weitere Informationen unter www.dasabenteuerleben.de.